SWR aktuell, global.
Die Umweltsendung mit Stefanie Peik. Hallo. Und hier hören Sie Sammy, einen Spürhund, der im Dienst der Wissenschaft schnüffelt.
Such.
Mit seiner feinen Nase kann der Border Collie Sammy geschützte Kammmolche erschnuppern und ist damit ein wichtiger Helfer im Artenschutz, sagt seine Besitzerin, die Biologin Annegret Grimm-Seifert.
Es ist ja so, dass Arten, die sehr gefährdet sind, in der Regel auch Arten sind, zu denen wir relativ wenig wissen. Was sonst könnten wir sie häufig ja auch besser schützen. Das heißt, es sind Arten, die sehr versteckt leben, sehr nachtaktiv sind oder im Boden leben, die wir selber als Menschen kaum oder nur sehr schwer erfassen können. Und hier hilft uns ein Spürhund unglaublich viel weiter.
Mehr dazu gleich hier im Gespräch. Außerdem geht's bei uns um schmelzende Gletscher und die Frage, ob Regierungen gerichtlich zu mehr Klimaschutz gezwungen werden können. Zuerst aber kümmern wir uns um Kunststoff in Kosmetik. Fast jede und jeder klatscht sich Tag für Tag Plastik ins Gesicht oder auf die Haare. Egal ob Shampoo, Augencreme, Peeling, Lippenstift, in 3 von 4 Produkten steckt Plastik. Zum Beispiel winzig kleine Mikroplastikkügelchen, aber auch Kunststoff in flüssiger, halbfester oder löslicher Form. Das sagt die Umweltorganisation Greenpeace, die aktuell fast 700 Produkte bekannter Kosmetik Marken untersucht hat. Dominik Bartoschek aus der SWR Umweltredaktion weiß, wie das Plastik da reinkommt und warum es drin ist.
Es kommt in diese Produkte rein, weil die Hersteller es ganz bewusst drin haben möchten. Das feste Mikroplastik zum Beispiel steckt oft in Duschgels, weil es so etwas wie einen Peeling-Effekt hat. Die sogenannten flüssigen Kunststoffe werden verwendet zum Beispiel in Shampoo, weil sie die Haare leichter kennbar machen. Oder in Puder und Make-up, weil das mit diesen Stoffen besser auf der Haut haftet. Oder auch in Cremes, weil sich die Haut dann geschmeidiger nach dem Cremen anfühlt. Und manchmal dienen diese Kunststoffe auch einfach nur als Füllstoff, als Trübung oder als Bindemittel.
Landet das in der Kosmetik enthaltene Plastik nur auf oder auch in der Haut und im Körper? Und was macht das mit uns?
Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht erstmal keine direkte Gesundheitsgefahr. Es sagt, das Mikroplastik gehe nicht in die Haut über, solange diese intakt sei. Und es sagt auch, wenn wir es aufnehmen, also durch Verschlucken, dann scheiden wir es einfach wieder aus, ohne dass es Schaden anrichten kann. Allerdings sagt die Behörde auch, es gibt noch ganz viel Forschungsbedarf. Und das betrifft auch und vor allem die Wirkung dieser Kunststoffe auf die Umwelt. Wir wissen mittlerweile aus ganz vielen Studien, dass Kunststoff und Mikroplastik überall in der Natur zu finden ist, von der Tiefsee bis auf den Mount Everest. Wir wissen aber noch nicht genau, was er im Einzelnen anrichtet und wie er auf Organismen wirkt. Und deshalb sagen Umweltschützer, im Sinne des Vorsorgeprinzips wäre es auf jeden Fall besser, den Einsatz von Plastik in Kosmetik zu verbieten oder zumindest deutlich einzuschränken.
Wenn ich mir kein Plastik ins Gesicht schmieren will, kann ich das denn überhaupt vermeiden?
Ja, kann ich. Es gibt dafür 2 Möglichkeiten. Die komplizierte Variante ist, ich studiere die Liste der Inhaltsstoffe. Das Problem daran ist aber, es gibt ganz viele mögliche Begriffe, hinter denen sich Kunststoff verbergen kann. Das ist für Laien nur ganz schwer zu erkennen. Es sei denn, man lässt sich von einer App auf dem Smartphone helfen. Die gibt es und die übersetzen diese Fachbegriffe dann. Die zweite und viel einfachere Möglichkeit ist, einfach zu zertifizierter Naturkosmetik greifen. In der ist der Einsatz von erdölbasierten Produkten nämlich grundsätzlich verboten. Ich kann also sicher sein, da steckt kein Kunststoff drin.
Hunde, die für den Zoll Rauschgift aufspüren sollen. Solche Bilder sind bekannt. Mit ihrem feinen Geruchssinn sind Hunde aber auch für den Artenschutz im Einsatz. Wer etwa Fischotter oder Kammmolche wirksam schützen will, der sollte wissen, wo genau wie viele dieser Tiere vorkommen und wie sich ihre Bestände entwickeln. Dafür muss man die Tiere erstmal finden und dabei helfen Artenspürhunde. Die Biologin Annegret Grimm-Seifert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig arbeitet selbst mit solchen Hunden. Darüber, welche Erfahrungen es weltweit damit gibt, hat sie kürzlich mit Kolleginnen eine Übersichtsstudie veröffentlicht. Ich habe mit ihr gesprochen, Corona-bedingt per App, daher der Unterschied in der Tonqualität.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Hallo Frau Grimm-Seifert.
Hallo Frau Peik.
Einer Ihrer Artenspürhunde ist der Border Collie Sammy. Was hat Sammy zuletzt erschnüffelt?
Sammy ist gerade aktiv im Einsatz für uns, nach Molchquartieren zu suchen, vornehmlich nach Sommerquartieren und nach Winterquartieren von Teichmolch und Kammmolch.
Und woher kann Sammy das? Wie haben Sie ihm das beigebracht?
Sammy wurde auf den Molchgeruch konditioniert. Das bedeutet also, dass er für ihn ein wichtiger Geruch geworden ist, den er mit abgespeichert hat in sein Spektrum an Gerüchen, die er sozusagen für mich suchen soll.
Wie machen Sie das? Halten Sie ihm da den Molch vor die Nase oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Im Prinzip ja. Also der Hund ist vorher schon fertig ausgebildet, muss man dazu sagen. Also das heißt, er kennt schon solche Sachen wie, wenn ich ihm etwas vor die Nase halte, bitte nicht sofort reinbeißen. Und dann, ja, hält man den Molch im Prinzip vor die Nase und belohnt jedes Schnüffeln daran. Sofort mit zum Beispiel Leckerli oder mit Ball. Und fängt dann ganz schnell an, den Molch auch irgendwo hinzusetzen und einfach diesen Befehl zu geben, den er kennt, von diesem Such mir irgendwas und setz dich davor, wenn du es gefunden hast.
Mhm. Sammy kann also Molche aufspüren, damit könnte er in der Talentshow auftreten sicherlich. Aber was genau bringen diese Fähigkeiten von Artenspürhunden für den Artenschutz?
Also das kommt natürlich auf die jeweilige Fragestellung an, aber es ist ja so, dass Arten, die sehr gefährdet sind, in der Regel auch Arten sind, zu denen wir relativ wenig wissen. Was sonst könnten wir sie häufig ja auch besser schützen. Das heißt, es sind Arten, die sehr versteckt leben, sehr nachtaktiv sind oder im Boden leben, die wir selber als Menschen kaum oder nur sehr schwer erfassen können. Und hier hilft uns ein Spürhund unglaublich viel weiter. Der kann also mit seiner feinen Nase Gerüche wahrnehmen, die für uns natürlich überhaupt nicht wahrnehmbar sind. Und uns so zum Beispiel eben bei uns die Molchverstecke anzeigen, die wir visuell überhaupt nicht wahrnehmen könnten.
Wie verbreitet ist denn die Arbeit mit solchen Artenspürhunden? Sind das nur Nischenprojekte?
Also es ist tatsächlich weiter verbreitet, als man jetzt annehmen würde. Und es ist auch älter, als wir annehmen würden. Also es gibt zum Beispiel schon Erfahrungen aus Neuseeland, die von 1890 stammen, als man mit den Hunden bodenbrütende Vögel gesucht hat und auf andere Inseln gesetzt hat, um sie zum Beispiel vor eingeschleppten Ratten zu retten. Weiterhin gibt es ganz viele Studien aus den 1930ern und 1940er Jahren in den USA und in Kanada, wo man Artenspürhunde genutzt hat, um zum Beispiel Raufußhühner zu suchen oder auch um kleinere Säugetiere zu suchen. Und dieser Einsatz, der hat sich einfach immer weiter verfeinert. Man hat relativ schnell auch angefangen, nach Reptilien zu suchen. Und seit ungefähr den 1990er Jahren auch diese berühmten Losungsspürhunde, also die Spürhunde, die nach dem Kot von verschiedenen Tieren suchen. Und zunehmend wird das Feld immer breiter. Also wir haben zum Beispiel Hunde, die nach Schlagopfern suchen. Also Schlagopfer sind zum Beispiel tote Fledermäuse und tote Vögel unter Windkraftanlagen oder unter Stromleitungen. Wir haben Hunde, die nach verschiedenen Pflanzenarten suchen und eben auch Hunde, die nach Amphibien suchen.
Und wonach entscheidet sich, ob der Hund jetzt nach dem Tier selbst oder nach Kot oder Haaren suchen soll?
Also wenn ich größere Tiere untersuche wie Säugetiere, dann ist es häufig so, dass es viel einfacher ist, die Losung zu untersuchen, weil die Losung mir ja unglaublich viel über das Tier sagt. Also ich kann daraus genetisch ableiten, um welches Individuum es sich handelt, welcher Hormonstatus das Individuum hatte, welches Geschlecht es hatte zum Beispiel, ob es krank war oder nicht. Also all so diese Informationen, die ich sonst nur kriegen würde, wenn ich das Tier fangen würde. Und das ist natürlich unglaublich aufwendig. Deswegen nimmt man bei solch großen Tieren häufig Spürhunde, die man auf Losung trainiert. Wenn man jetzt kleinere Tiere hat, wo die Losung auch schwer genetisch zu analysieren ist, auch schwer zu finden ist, also selbst für den Hund, weil wer weiß denn wirklich, wo so ein Molch am Ende seine Losung absetzt, dann nimmt man häufig wirklich die Suche nach den Verstecken, nach den lebenden Tieren oder auch nach Nestern oder nach Haaren, je nachdem, was eben wirklich für das Tier eine gute Aussagekraft liefert.
Sie hören global die Umweltsendung, das Gespräch mit der Biologin Annegret Grimm-Seifert über Artenspürhunde. Können die Hunde denn auch im Kampf gegen Schädlinge oder invasive Arten helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz berühmt sind die Anoplophora-Spürhunde. Anoplophora ist dieser asiatische Laubholzbockkäfer. Und da gibt es wirklich in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr, sehr viele Teams inzwischen, die im Einsatz sind. Und diese asiatischen Laubholzbockkäfer und den Zitruskäfer aufzuspüren, weil der massive Schäden in den Bäumen verursacht und auch zu massiven Folgen führt. Also alles in diesem Gebiet muss zum Beispiel gerodet werden, egal wie alt und schön der Baum ist. Er muss gerodet werden, um die Ausbreitung von diesen Käfern zu verhindern. Und da ist es natürlich unglaublich gut, wenn man anstatt alles pauschal zu roden sagen kann, okay, das und das und das sind befallene Bäume, die roden wir jetzt ganz gezielt, um den Käfer dort hier wieder auszurotten. Aber die anderen schönen Bäume können wir stehen lassen.
Ihr Sammy ist ja ein Border Collie. Gibt es bestimmte Hunderassen, die besonderes Talent zum Artenspürhund haben?
Es geht tatsächlich eher um die Eigenschaften des Hundes und weniger um die Rassezugehörigkeit. Ich suche also nach Hunden, die besonders motiviert sind, überhaupt zu arbeiten, die extrem gerne mit dem Menschen arbeiten und natürlich auch lang und ausdauernd arbeiten können. Grundsätzlich sind Rassen, die dafür gezüchtet sind, mit dem Menschen zu arbeiten, natürlich einfacher zu trainieren. Also dazu gehören natürlich die Hütehunde wie der Border Collie, aber auch zum Beispiel Vorstehhunde oder Retriever.
Geht die Sache denn auch manchmal schief, dass so ein Artenspürhund ein Tier findet und es dann jagt oder so?
Das ist natürlich ein Teil der Ausbildung. Es wird also sehr schnell sehr viel Wert darauf gelegt, dass er eine sehr saubere Anzeige hat. In unserem Fall ist das, dass sich etwas zurücknehmen und hinsetzen und auf Befehl hin in die Richtung schauen, wo im Prinzip der Molch sitzt oder die Losung liegt. Auf keinen Fall darf der Hund natürlich den Molch anfassen oder auf die Losung speicheln, weil dann ist sie genetisch unbrauchbar. Oder sie essen. Es soll ja auch Hunde geben, die Losung gerne essen. Und das sind alles Sachen, die man parallel im Prinzip zu diesem Suchhundetraining mit trainieren muss.
Also möglichst nur zeigen, da ist was.
Genau.
Was ist denn Ihr nächstes Projekt mit Artenspürhunden?
Wir haben jetzt Pilotprojekte zu invasiven Pflanzenarten, zum Beispiel der japanische Staudenknöterich oder das indische Springkraut, Ambrosia. Solche Arten werden dann Zielarten sein.
Kommt da auch wieder Sammy zum Einsatz oder haben da jetzt mal andere Hunde eine Chance?
Nein, da haben dann mal andere Hunde eine Chance.
Die Biologin und Ökologin Annegret Grimm-Seifert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig über Artenspürhunde im Einsatz für die Wissenschaft. Vielen Dank.
Dankeschön.
Nächstes Thema, die Klimakrise. Deren Folgen sind zum Beispiel in den Alpen deutlich zu sehen. Die Gletscher dort schmelzen in Rekordtempo. Was also tun? Der Schweizer Gletscherforscher Felix Keller will den Schwund der Eismassen mit Hilfe von künstlicher Beschneiung deutlich verzögern. Im Schweizer Kanton Graubünden hat er eine Versuchsanlage aufgebaut. Dietrich Karl Meurer.
Wie stark die Gletscher auf dem Rückzug sind, wird deutlich am Morteratsch im Engadin. Der meistbesuchte Gletscher der Schweiz ist über 6 Kilometer lang. Noch vor gut 100 Jahren war er 2,5 Kilometer länger. Gletscherforscher Felix Keller vom Zentrum für angewandte Glaziologie in Samedan erklärt, besonders an heißen Sommertagen gehe es dem Eis an den Kragen.
Alleine an einem Hitzetag kann bis zu 1 Million Tonnen Eis schmelzen.
Der Glaziologe will gegensteuern, indem er den Gletscher künstlich beschneit. Er hat sich ein gigantisches Beschneiungssystem ausgedacht. Quer über den Gletscher will er 1 Kilometer lange Seile spannen, daran Wasserleitungen und hunderte Sprühdüsen befestigen. Sie sollen aus Schmelzwasser eines oberhalb gelegenen Gletschers eine Kunstschneedecke erzeugen.
Das heißt, dass wir im Sommer, wenn massenweise Schmelzwasser anfällt, dass wir das oben behalten und dann im kalten Winter wie jetzt daraus Schnee produzieren, um zuverlässig den Gletscher zu schützen.
Gerade hat der Forscher eine Pilotanlage in Betrieb genommen, gefördert unter anderem von der Schweizer Regierung. Die Technik funktioniert dank der winterlichen Außentemperaturen in 2000 Metern Höhe und dank des durch das Gefälle vom Gletschersee herrschenden Drucks ohne Stromzufuhr. Felix Keller sagt, viel Schnee sei nötig, um den Schutz bis zum Sommer zu erhalten.
Wenn man das umrechnet, dann sind das rund 3 Millionen Tonnen Schnee, die wir jedes Jahr produzieren müssen.
Doch wie lässt sich diese gewaltige Menge Schnee am effizientesten erzeugen? Das will der Glaziologe mit seinem Versuch herausfinden. Kritiker verweisen darauf, dass die Anlage Millionen kostet und zudem einen enormen Eingriff in die Natur darstellt. Felix Keller sagt dazu:
Auch mich schmerzt es, dass man quasi einen derart massiven Landschaftseingriff machen muss. Es geht darum, dass Menschen eine lohnenswerte Zukunft haben, damit sie überhaupt überleben.
Denn Millionen seien abhängig von den Gletschern und ihrer Funktion als Süßwasserspeicher, etwa im Himalaya. Dort sieht er eine Einsatzmöglichkeit für seine Technik. Motiviert für seinen Gletscherrettungsversuch wird Felix Keller von künftigen Generationen. Denn er ist überzeugt davon,
dass unsere Kinder nicht fragen werden, ob wir diesen Gletscherrückzug nicht gesehen haben, sondern sie werden uns eher fragen, was wir getan haben. Und dann möchte ich meinen Kindern sagen, ich habe versucht, einen Beitrag zu leisten.
Durch das Beschneien könnte das Abschmelzen eines Gletschers nicht komplett gestoppt werden, sagt Felix Keller. Aber, so kalkuliert er, um 30 bis 50 Jahre verzögert werden.
Aber natürlich bleibt das ganze Kurieren an Symptomen. Gegen die Erdüberhitzung selbst hilft nur, den Ausstoß an Klimagasen schnell und drastisch runterzufahren. Für mehr Klimaschutz ziehen Aktivisten vermehrt nicht nur auf die Straße, sondern auch vor Gericht. Jüngstes Beispiel: eine Klage gegen die EU-Klimagesetze von 2018, die die Kläger für nicht ausreichend hielten. Diese Klage hat der Europäische Gerichtshof nun abgewiesen. Klaus Hempel.
Geklagt hatten mehrere Familien aus verschiedenen EU-Staaten, Kenia und den Fidschi-Inseln. Sie wollten erreichen, dass die Europäische Union mehr gegen den Klimawandel unternimmt. Die Klimaziele der EU seien zu schwach. Das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40% zu reduzieren, sei völlig unzureichend. Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden, dass die Klagen unzulässig sind. Die Kläger seien vom Gesetzespaket der EU nicht individuell betroffen. Die Tatsache, dass der Klimawandel Folgen für jeden Einzelnen habe, bedeute nicht, dass man gegen eine Maßnahme mit allgemeiner Geltung klagen könne. Ein Klagerecht für jedermann gegen Gesetze der EU gebe es nach europäischem Recht nicht.
Ironie des Ganzen: die Kläger hatten sich gegen Klimaziele gewehrt, die die EU inzwischen nachgeschärft hat. Im Vergleich zu 1990 sollen die Treibhausgase bis 2030 nun um mindestens 55% sinken. Das liegt in dem Bereich, den die Kläger ursprünglich gefordert hatten. Der aktuelle Fall ist nicht die erste Klimaklage, die Regierungen gerichtlich zu konsequentem Handeln zwingen. Das wurde schon öfter versucht, international und national. Zum Teil auch schon mit Erfolg, hat SWR-Umweltredakteurin Edis Thiel-Sonnen recherchiert.
Es gab schon einen Erfolg in den Niederlanden, wo eine solche Klimaklage erreichen konnte, dass der Staat sogar ein sehr ambitioniertes Klimaschutzgesetz jetzt erlassen hat. Und in Frankreich, da haben Anfang des Jahres Umweltorganisationen mit einer Klimaklage Erfolg gehabt vor dem Pariser Verwaltungsgericht. Was Deutschland angeht, da liegen aktuell 3 Beschwerden gegen das deutsche Klimaschutzgesetz beim Bundesverfassungsgericht. International läuft aktuell ein Klageversuch von Kindern und Jugendlichen aus Portugal vor dem Europäischen Gericht für Menschenrechte. Die wollen von 33 Staaten, darunter auch Deutschland, mehr Klimaschutzmaßnahmen erzwingen. Also die Zahl solcher Klimaklagen hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen, weltweit.
Beim Klimaschutz sind die USA besonders in der Pflicht. Schließlich haben sie nach China den zweitgrößten Ausstoß an Treibhausgasen. Immerhin, US-Präsident Biden setzt seit Amtsantritt deutlich neue Akzente. Bis 2035 soll die Stromerzeugung seines Landes CO2-frei sein. Das will Biden mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien erreichen, aber auch mit Atomkraft. Eine umstrittene Lösung. Claudia Sarre.
Grüne Hügel mit Kühen und roten Farmhäusern. So sieht es im US-Bundesstaat Vermont aus, wenn nicht gerade Schnee liegt. Immer öfter drängen sich neben den alten Scheunen moderne Photovoltaikanlagen ins Bild. Vermont gilt als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Aber auch in anderen Regionen, vor allem im Ölstaat Texas, ist die Stromerzeugung durch Wind oder Solar auf dem Vormarsch.
Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt von Jahr zu Jahr. Dadurch könnte Energie aus fossilen Brennstoffen ersetzt werden,
sagt Glenn McGrath von der US-Energiebehörde im Zoom-Interview. Derzeit macht Ökostrom 20% aus im Energiemix der USA. Die neue US-Regierung treibt diese Entwicklung massiv voran. Präsident Biden plant bis 2035 einen CO2-freien Stromsektor. Das hieße jedoch, dass die Gasindustrie sehr viel strenger reguliert werden und dass Kohleverbrennung drastisch zurückgefahren werden müsste. Und das könnte schwierig werden, sagt Glenn McGrath von der Energiebehörde.
Es ist schwer vorstellbar, dass Kohlekraftwerke demnächst abgestellt werden. Kohle ist mit 20% immer noch ein wichtiger Sektor. Um die Kraftwerke stillzulegen, müssten andere Energiearten deutlich wirtschaftlicher werden.
Heißt, grüner Strom aus Wind und Sonne müsste wesentlich billiger werden. Präsident Biden will nicht nur massiv in erneuerbare Energien investieren, sondern auch Kernenergie weiterentwickeln. Ein Ausstieg aus Atomkraft ist in den USA nicht geplant, ganz im Gegenteil. Multimillionär und Klimaschützer Bill Gates erklärte vor ein paar Tagen auf NPR, Atomenergie leiste einen großen Beitrag zum Klimaschutz in den USA.
Ironischerweise ist die sicherste Art der Stromerzeugung die Atomenergie. Das mag überraschend klingen, denn Tschernobyl war ein schrecklicher Unfall. Aber Gaspipelines können auch explodieren und Kohleschächte können einstürzen. Und deswegen müssen wir die Akzeptanz von Atomenergie massiv verbessern.
Alisa Gravitz von Green America sieht das anders. Die rund 56 Atomkraftwerke der USA arbeiten zum Teil höchst unrentabel, sagte die Kernkraftgegnerin auf NPR. Außerdem sei Atomenergie eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit.
Das nukleare Material, das man braucht, um diese Anlagen zu betreiben, ist radioaktiv und daher sehr gefährlich. Und es gibt bekanntermaßen das Problem des Atommülls.
Dieser Atommüll wird in den USA in Kernkraftwerken gelagert, was das langfristige Problem jedoch nicht löst. Die neue Regierung steht vor enormen Herausforderungen. Der Weg zur Klimaneutralität wird vermutlich lang und steinig sein.
Das gilt nicht nur für die USA. Auch in Deutschland bleibt sehr viel zu tun, auf den Straßen zum Beispiel. Zu einer echten Verkehrswende gehört auch mehr Radverkehr. Fahrräder sind super klimafreundlich und selten hat Radfahren so geboomt wie in Corona-Zeiten. Nur die Infrastruktur hält der neuen Mobilität nicht stand. Auch wenn viele Kommunen sich bemühen, ihre Radwege auszubauen, passiert es oft eher halbherzig. Viele Radler fühlen sich nicht sicher, klagt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC. Susanne Hennen aus der SWR Umweltredaktion über gefährliche Radwege und was sich ändern müsste.
Entspannt durch die Stadt. Ein Gefühl, das viele Radler nicht wirklich kennen. Häufig genug enden Situationen auf der Straße so. Warum das so ist, dafür hat Vielradler Matthias Gärtner eine Erklärung. Er glaubt, dass
viele Autofahrer den Radfahrer nicht als echten existierenden Verkehrsteilnehmer betrachten, weil sie ihn einfach nicht wahrnehmen.
Daran ändert auch die wachsende Zahl an Radwegkilometern nicht viel. Eigentlich ist es ja das zumindest erklärte Ziel fast jeder Kommune, radfreundlich zu werden. Gute Idee, findet Gudrun Zülke vom ADFC. Die Umsetzung lässt allerdings vielerorts zu wünschen übrig. So wird etwa die Breite eines Radwegs oft völlig unabhängig davon geplant, wie stark er genutzt wird.
Ein Regelmaß von 1,50 Meter für einen Richtungsradweg mag bei 100 Radfahrern am Tag in Ordnung sein. Bei 3000 Radfahrern am Tag ist es nicht in Ordnung.
Das sorgt nicht unbedingt dafür, dass Radfahrer sich sicher fühlen, zumal viele Autofahrer Radwege immer noch als Flächen betrachten, die sie im Zweifelsfall mitnutzen können. Die Richtlinien, nach denen geplant wird, stammen noch aus einer Zeit mit deutlich weniger Radverkehr. Die Folge, wer heute mit einem Lastenrad unterwegs ist, reizt, so Gudrun Zülke, die Breite des Radwegs häufig voll aus.
Juristisch gesehen müssen die Autos keinen 1,50 Meter Abstand haben, weil die an mir vorbeifahren, weil es zwei getrennte Fahrstreifen sind.
Und es gibt noch mehr dieser absurd anmutenden Situationen. So sind Radwege häufig falsch beschildert und können nur dann genutzt werden, wenn man sich einfach nicht an die Regeln hält. Und in den Kreisverkehr dürfen keine Radwege führen, außen herum fehlt aber meistens der Platz. Das führt dazu, dass der Weg kurz vom Kreisel einfach aufhört und die Radler sich irgendwie einfädeln müssen. Baulich abgetrennte Radwege, die nicht von Autos mitgenutzt oder zugeparkt werden können, wären eine Lösung, aber dafür fehlt häufig schlicht der Platz. Möglich wäre es aber bei innerstädtischen Straßen, die heute noch vierspurig sind.
Ja, für große Straßen wäre das genau die richtige Idee. Wir nehmen dort ein Streifen in jede Spur weg und die Radfahrer könnten richtig gut fahren.
Dass dies aber so selten Wirklichkeit wird, liegt nicht an den Planern, sondern an den kommunalen Vorgaben. Aus Angst vor autofahrenden Wählern fehlt vielerorts schlicht der Mut, eine wirklich fahrradfreundliche Verkehrsplanung zu betreiben. Und solange sich das nicht ändert, gehören Situationen wie diese weiter zum Alltag.
Bei der SWR-Mitmachaktion Hashtag Besser Radfahren können Sie helfen, den Südwesten fahrradfreundlicher zu machen. Melden Sie konkrete Gefahrenstellen im Internet unter swr.de/radfahren. Und das war Global, die Umweltsendung. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.